Ja, wie der Matthias schon gesagt hat, machen wir weiter im 2. Timotheus heute. Wir sind bei Kapitel 2 angekommen und ich möchte gern die ersten 7 Verse zu Beginn lesen. 2. Timotheus 2, 1 bis 7. Da schreibt Paulus weiter an den Timotheus: Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Herr Jesus, segne du dein Wort und tu unsere Herzen auf, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Stell dir vor, du kochst gerne und jemand bringt dir ein super tolles, was weiß ich, wie viel Gänge-Menü bei zu kochen. Es braucht ein paar Tage, bis du so die Grundlagen beherrschst. Mit der Zeit wirst du immer besser und ja, immer wieder werden deine besten Freunde von dir eingeladen und du kochst dieses leckere Essen für sie. Aber damit noch mehr Leute genießen können, wäre es nötig, dass du andere anleitest, das zu kochen. Stell dir vor, du lädst ein paar Freunde ein und bringst denen bei, wie man das tolle Menü kocht. Und die bringen es wieder anderen bei. Und so kommen ganz viele in den Genuss von diesem tollen Menü. Das ist, was der Paulus hier von dem Timotheus möchte. Natürlich nicht, dass er den Leuten das Kochen beibringt, aber dass das, was er empfangen hat, das, was ihm beigebracht wurde, dass er das anderen wieder beibringt. Und da gibt es manche Hindernisse, da gibt es manche Schwierigkeiten und da ermutigt Paulus den Timotheus, dran zu bleiben, das zu tun, was Paulus ihm aufträgt. Und er fängt hier an im Vers 1, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Du nun, mein Sohn oder du, mein Kind. Paulus nennt Timotheus immer wieder sein Kind und die meisten wissen es von uns. Es ist nicht sein leibliches Kind, der Timotheus hatte einen griechischen Vater, das wird uns in der Apostelgeschichte gesagt. Timotheus ist an Paulus sein geistliches Kind, weil er entweder durch den Paulus zum Glauben gekommen ist oder weil der Paulus dem Timotheus einfach viel beigebracht hat. Timotheus war ein junger Mann, als der Paulus nach Lystra kam, seinem zweiten Besuch dort in der Stadt, und da hat er den Timotheus mitgenommen. Als sein Helfer, als sein Handlanger. Und so hat der Timotheus dem Paulus zugehört, was er macht, was er lehrt, was er unterrichtet. Und Timotheus war mit Paulus auf den Reisen und deshalb nennt Paulus den Timotheus sein geistliches Kind. Und hier sagt er, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie wird man stark in der Gnade? Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal von der Gnade, und zwar in Kapitel 1, Vers 9 und 10. Und ich möchte die gerade nochmal lesen, 2. Timotheus 1, 9 und 10. Er, Gott, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Hier wird uns diese Gnade beschrieben. Gott hat uns berufen, nicht weil wir so toll sind oder weil wir irgendwas dazu getan haben, sondern weil er sich dazu entschlossen hat und aufgrund von seiner Gnade, unverdient. Und diese Gnade, die hat er uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, schon vor die Welt überhaupt geschaffen war. Und jetzt, als Jesus kam, ist es sichtbar geworden. Jesus ist erschienen, unser Retter. Er hat dem Tod die Macht genommen. Das ist das, was man Ostern und Karfreitag feiern. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Er hat Unvergänglichkeit, Unverweslichkeit, ewiges Leben geschaffen. Und das ist der Inhalt vom Evangelium. Und das ist diese große Gnade, von der Paulus spricht. Und dann sagt er zu Timotheus, wart du stark in dieser Gnade. Wie wird man das? Wie wird man stark darin? Indem man sich Gedanken drüber macht, indem man drüber nachdenkt, indem man sich dran freut, indem man sie annimmt. Wir haben ein Andachtsbuch und es heißt Jeden Tag neue Gnade. Da wird an 366 Tagen jeden Tag eine Facette von Gnade beschrieben. Und ich finde es toll, manches ist, spricht einen mehr an, manches weniger, aber so viel ist in Gnade drin. Und wir werden nur stark in der Gnade, indem wir uns mit der Gnade beschäftigen. Und es ist wie mit einem Säugling. Er wird von seinen Eltern versorgt, er wird schon vor seiner Geburt wird vor ihn vorbereitet und dann bekommt er Milch und Kleidung, ein Bettchen, viel Zuneigung, frische Windeln und ja, er hat sich das nicht verdient. Er hat nicht einmal sich vorgenommen, auf der Welt zu leben. Aber er kriegt das alles geschenkt von seinen Eltern, ohne Zutun. Das ist Gnade. Und was macht er? Er empfängt, er nimmt es auf und dadurch wird er stark, wächst, wird groß. Und genauso werden wir stark in Gnade, indem wir diese Gnade aufnehmen, indem wir sie empfangen, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir uns Gedanken drüber machen, indem wir Gott dafür danken, für diese Gnade. Ist dir bewusst, wie begnadigt du bist, wie viel Gnade du jeden Tag erlebst? Ich meine, das fängt allgemein an, dass die Sonne scheint, dass es regnet, dass dein Herz schlägt, dass du atmen kannst, dass mich die letzte Bronchitis nicht das Leben gekostet hat, sondern dass nur ein Husten ist und ein bisschen Schnupfen. Das ist alles Gnade, unverdient. Das ist so allgemein. Und dann das Geistliche. Ich meine, man könnte eine ganze Woche nur über Gnade sprechen. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso stärker wird man da drin. Wir werden gekräftigt und das prägt unser Leben. Und für Paulus ist das die Basis überhaupt dafür, dass Timotheus seinen Dienst ausführen kann. Die Gnade Gottes für uns. Und dann diese Gnade in Christus Jesus für uns, die er uns geschenkt hat, die ist die Basis für das, was Paulus jetzt weiter zu Timotheus sagt. Er gibt ihm einen Auftrag in Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wir haben vorher schon gehört, Timotheus war mit Paulus unterwegs. Er hat vieles von Paulus gehört, seine Predigten, wie er Leute angeleitet hat, wie er gelebt hat, wie er unterwegs war. Ich bin mir sicher, wenn sie auf den Reisen waren, der Paulus mit seinem Trupp, mit was weiß ich, wer alles dabei war, der Lukas, Timotheus und sonst ein paar von seinen Mitarbeitern, dann haben sie sich unterhalten. Paulus hat sie unterwiesen, er hat ihnen all das weitergesagt, was er von Gott gelernt hat, was er in Offenbarungen gelernt hat. Er war ein Pharisäer, er kannte das Alte Testament wahrscheinlich mehr oder weniger auswendig, zumindest der Spur nach, und hat da die Zusammenhänge ihnen beigebracht zum dem, was Jesus getan hat und was das für uns bedeutet, das, was er dann auch in seine Briefe aufgeschrieben hat. Und jetzt sagt Paulus, Timotheus, das, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das, was andere mitgehört haben, die können das bezeugen, die waren dabei, das vertraut treuen Menschen an. Das gib an andere weiter, behalt es nicht für dich, halt es nicht fest, versteck es nicht, sondern lehr andere, unterricht sie, gib es weiter. Und zwar an solche Menschen, die fähig sind, es auch wieder weiterzugeben. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus schreibt. Und ein paar Verse weiter hinten schreibt er, dass er, ja in Kapitel 4, Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus weiß, sein Lebensende ist nahe. Und er gibt hier am Timotheus sein Vermächtnis, es ist sein Anliegen, wenn ich Paulus sterb, die Sache muss weitergehen. Und wie geht sie weiter? Indem eine Generation an die nächste das Wort der Wahrheit weitergibt. Und wisst ihr was? Das ist geschehen. Sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Irgendjemand hat dir das Evangelium erzählt. Irgendjemand hat dich im Wort Gottes erwiesen. Irgendjemand hat dir beigebracht und gesagt, was es ausmacht, ein Christ zu sein, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und es ist wie so bei einem Staffellauf. Da ist ein Läufer, der läuft seine Runde und dann übergibt er die Staffel am Nächsten. Und der läuft seine Runde, gibt es am Nächsten. Und so geht es bei uns nicht nur viermal im Kreis rum oder sechsmal, ich habe keine Ahnung, wie das beim Staffellauf ist. Bei uns geht es, bis Jesus wiederkommt. Immer weiter, eine Generation nach der anderen. Wer sind deine geistlichen Eltern? Wer nennt dich mein Kind? Geistlich gesehen. Von wem hast du gelernt? Wer hat dich unterwiesen? An welcher Stelle bist du hier? Bist du der, der es gehört hat? Bist du der es gerade der nächsten Generation anvertraut? Bist du der nur ganz am Anfang steht, dem es gerade übermittelt wird? Wo stehst du in dieser Kette? Und wer sind die Menschen, von denen du lernst und an die du weitergibst? Ich freue mich, meine zwei Jungs, ganz ohne dass ich was gemerkt habe, haben jetzt mit irgendjemand Zweierschaften angefangen. Da geschieht es, da ist jemand Älteres, der an sie geistliche Wahrheiten weitergibt. Ich hatte dasselbe in meinem Leben, hatte Phasen, wo es weniger war. Im Moment habe ich niemanden, wo ich es 1:1 weitergebe. Aber das ist was, wo Paulus hier den Timotheus herausfordert. Sei es in der Sonntagsschule, sei es in der Jungschar, sei es im Teenie-Kreis, im Jugendkreis, Frauenkreis, Männerstunde, egal wo. Jeder von uns ist aufgefordert, zum einen zu lernen von der Generation vorher und zum anderen weiterzugeben an die nächste Generation. Nicht nur ein tolles Rezept, nicht nur handwerkliche Kenntnisse oder IT-Kenntnisse oder was wir sonst an Fähigkeiten haben, sondern Gottes Wort. Das Leben mit Jesus, das, was uns andere beigebracht haben, weitergeben an die nächste Generation, dass sie auch wieder gegründet und gefestigt wird im Glauben. Und dem Paulus ist bewusst, dass das nicht einfach so geht. Das kostet was. Das hat einen Preis, wenn man das macht. Und deshalb fordert er den Timotheus in die nächste Verse auf: Erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und dann bringt er drei Beispiele: den Soldat, den Sportler und den Landwirt. Und zeigt daran bestimmte Beispiele, wie man feststeht in diese Widrigkeiten. Aber die erste Herausforderung ist, es gibt Schwierigkeiten. Und der Brief ist voll davon. Der zweite Timotheusbrief, Paulus schreibt dauernd von diesen Widrigkeiten, von diesen Herausforderungen. Und er fordert den Timotheus auf: Schäm dich nicht, leide mit. Wir haben nicht den Geist der Furcht bekommen. Und Paulus sagt von sich: Ich erleide dies. Ketten, Verfolgung, Inhaftierung, Freunde haben ihn verlassen, manche haben sich ihm widersetzt. Er wurde inhaftiert, bei der Vernehmung wurde er allein gelassen. Niemand, der sich zu ihm gestellt hat, keiner, der mit ist zu ihm, als er verhört wurde, allein gelassen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, der Paulus hat Angst, dass der Timotheus unter dem ganzen Druck zerbricht und aufgibt. Und so fordert er ihn auf: Wir haben nicht den Geist der Furcht, sagt er in Kapitel 1, sondern der Kraft, der Liebe, der Zucht. Schäm dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Immer wieder ruft er ihn auf und so auch hier: Erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und dann fährt er weiter hier, der Streiter Jesu Christi, man kann das auch als guter Soldat übersetzen, ein Soldat, ja, der sich nicht verstecken muss, der seinen Dienst gut ausrichtet. Und er sagt dann in Vers 4, wer Kriegsdienst tut oder wer als Soldat dient, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und ist klar, in Vers 3, ein Soldat Jesu Christi, also ist der Dienstherr Jesus Christus selber. Es geht hier nicht um einen Kampf, wo man mit Maschinengewehren und Raketen aufeinander schießt, und hier geht es um einen geistlichen Kampf, diese Verkündigung vom Evangelium. Und die Bibel vergleicht das immer wieder mit einem Krieg, einem geistlichen Krieg, da gibt es Widerstand. Und ja, Paulus ermutigt den Timotheus, fordert ihn auf, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Was ist das, diese Geschäfte des Lebensunterhalts? Nun, im Moment lesen wir gerade jeden Tag in den Nachrichten von Krieg. In alle möglichen Ecken der Welt brennt und brodelt. Man kriegt mit von Soldaten. Und wenn die auf ihrem Posten stehen und einen Angriff abwehren oder selber angreifen, ich dachte irgendwann so an Düsenjägerpilot, der fliegt, ein Angriff fliegt und dann plötzlich stellt sein Handy, seine Frau ruft an, du, bei uns im Haus ist gerade ein Wasserleck, könntest du einen Handwerker bestellen? In der Zwischenzeit wird sein Flugzeug abgeschossen, wir lachen. Aber genau das ist das Bild, das der Paulus hier gebraucht. Ein Soldat, der im Kampfeinsatz ist, der kümmert sich nicht darum, ob daheim jetzt nicht mal ums Haus abbrennt. Das ist ausgeblendet. Sein Lebensalltag, der ist komplett weg. Er ist fokussiert auf eine Sache. Und das ist der Kampf, in dem er steht. Und so sagt Paulus zum Timotheus, ein Soldat Jesu, der ist auf eine Sache fokussiert. Und das ist die geistliche Sache. Das ist das Erste. Das ist das Wichtigste. Weil da hinten sagt er, tu den Dienst eines Evangelisten. Das ist, für was Timotheus eingesegnet wurde. Unter anderem. Sein Zeugnis für Jesus, unterweise andere. Und wie lange bleibt der Soldat auf seinem Posten, bis die Ablösung kommt? Und dann übernimmt der andere und dann kann er mit der Familie telefonieren, dann kann er sich um die Sachen des täglichen Lebens kümmern. Aber solange er auf seinem Posten steht, hat er nur eine Sache im Fokus. Und warum? Damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für uns hier. Wem willst du gefallen? Für wessen Gefallen lebst du? Für dein eigenes? Ist es dir wichtig, wie die Leute dich sehen? Was die anderen von dir denken? Oder lebst du für was auch immer? Ein Hobby? Dein Beruf? Paulus sagt zum Timotheus, mir als Streiter Jesu, als Soldaten Jesu, wir sollten so leben, dass wir Jesus gefallen. Weil er hat uns in Dienst gestellt. Und alles, was wir tun, alles, was wir machen, sollte an der einen Frage ja, aufgehängt werden. Gefällt das, was ich mache, Jesus? Ehrt es Jesus? Da kann ich meinen Beruf ausüben, da kann ich ein Ehemann sein, da kann ich Vater sein, in alle Lebensbereiche. Aber so wie ich das ausfülle, ehrt es Jesus. Weil er hat uns erkauft. Er hat uns in Dienst gestellt. Er hat für uns bezahlt. Und deshalb gehören wir ihm und sind für ihn in seiner geistlichen Armee unterwegs. Wie sieht es bei dir aus? Bist du fokussiert auf Jesus in deinem Alltag? Ist er das, was dein Alltag bestimmt? Bei mir ist es oft so, ich bin so gefangen von meiner Sache, dass ich ihn vergesse. Und dann weckt er mich auf. Ich habe den Eindruck, ganz viele Missgeschicke lässt Jesus zu, damit ich zu ihm komme, damit ich merke, ich brauche ihn und ich bin für ihn unterwegs und nicht für mich selber. Das sind immer wieder so Wachrüttler in meinem Leben. Das ist der Soldat. Das ist das erste Beispiel. Fokussiert auf Jesus. Und dann bringt Paulus ein zweites Beispiel. In Vers 5, wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Hier das Beispiel aus dem Sport. Ein Sportler, der am Wettkampf teilnimmt, kriegt nur den Siegespreis, wenn er sich an die Regeln hält. Am 22. März dieses Jahres war auf dem Nürburgring ein Autorennen, der Max Verstappen, eine Minute Vorsprung ins Ziel gefahren, alle haben gejubelt, er stand auf dem Siegerpodest, hat seine Trophäe in Besitz genommen und nur ein paar Stunden später war er der Verlierer. Sein Team hat einen Fehler gemacht, sie haben die Reifen einmal zu oft gewechselt. Sein Sieg wurde ihm aberkannt, er wurde disqualifiziert. Das ist genau, was Paulus hier meint. Hat eine super Fahrt hingelegt. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Die KI hat mir gesagt, wo ich suchen muss, wer gerade disqualifiziert wurde die letzten 2 Wochen. Ja, tragisch. Nur weil sein Team, das für die ganze Technik zuständig ist, im Übungslauf haben sie den Fehler gemacht, einmal zu oft die Reifen gewechselt. Die hatten das nicht auf dem Schirm, dass man nur 6-mal wechseln darf und nicht 7-mal. Tja, er war wirklich vom Fahrstil, von allem der Beste und trotzdem verloren. Und das ist, was Paulus hier im Timotheus sagen will. Er will im Timotheus sagen, Timotheus, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, du kannst der beste Christ nach außen sein und am Schluss trotzdem verlieren. Jesus sagt von Menschen, sie haben in meinem Namen Wunder getan, sie haben in meinem Namen alles Mögliche gemacht und am Schluss sagt er, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, auf das ist es, was Paulus hier anspielt. Es stimmt alles nach außen, aber irgendwas passt nicht. Man hält sich nicht an die Regeln. Man spielt nicht nach den Vorgaben. Was sind die Regeln, die Paulus hier meint? Ich glaube, der Brief ist hier auch eindeutig. Paulus spricht im 2. Timotheusbrief ganz viel von Menschen, zum einen, die die Welt lieb gewonnen haben, von Menschen, die falsche Lehren bringen, die falsche Prioritäten haben, falsche Prinzipien. Dann sagt er, am Ende der Zeiten kommen Leute, die sind gewaltgierig, geldgierig, Lästerer, ungehorsam, lieblos, unversöhnlich. Sie spielen nach falschen Regeln. Oder Leute, die andere Dinge sagen, die sagen, ja, die Auferstehung war schon, Jesus ist schon wiedergekommen, dabei stimmt es gar nicht. In unserer Zeit gibt es Menschen, die behaupten, sie sind Jesus Christus. Auf Philippinen gab es einen Mann bis heute, der hat Helikopter und Schiffs und Yachten und alles Mögliche und der behauptet von sich, er ist Jesus wiedergekommen, hat über 5000 Anhänger allein in den Philippinen, hat Steuer hinterzogen, alles Mögliche ist dann rausgekommen. Das sind diese Leute, die nicht nach den Regeln spielen. Sie geben vor, sie sind Christen, aber sind keine. Aber die Warnung gilt auch für uns. Nimm mir Gottes Wort, so wie es da steht. Ist es der Maßstab für uns? Halten wir uns dran? Oder sagen wir, na, das kann man heute nicht mehr so sehen. Ja, das war irgendwann mal gültig. Nee, so, wir legen das heute anders aus. Ja, jeder so wie er will. Und ich pick mir die Verse raus, die mir passen und die anderen, die lasse ich den anderen. Das ist diese Warnung von Paulus hier auch für uns. Nur wer nach den Regeln spielt im Sport, bekommt der Preis, der andere wird disqualifiziert. Und so auch für uns, um dieses auszuführen, was Jesus uns hier zeigt, ihm zu leben, ihm zu dienen, auch das an andere weiterzugeben, wenn wir selber nicht die Bibel als Maßstab und nehmen, wie sie dasteht, dann geben wir der nächsten Generation auch Falsches weiter. Dann bringen wir sie auch zu Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass wir die Bibel lesen, dass wir sie studieren, nicht nur am Sonntagmorgen anhören, sondern selber auch drin forschen, uns Zeit zu nehmen, zu verstehen, was meint Jesus, was will er von mir, wie kann ich so leben, dass es ihm gefällt. Und dann bringt Paulus noch ein drittes Beispiel aus der Landwirtschaft. Und zwar sagt er in Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Also der Landwirt, der Bauer, der müht sich ab, der arbeitet hart. Und das Wort, das hier steht, da ist wirklich gemeint, er müht sich, er rackert sich ab, er schafft. Das war in einer Zeit, da gab es noch keinen Bulldog und noch keinen Mähdrescher. Vielleicht ein Ochsen, der man eingespannt hat, aber ganz, ganz viel Handarbeit. Und da hat der Landwirt wirklich von morgens bis abends geschwitzt und geschuftet, damit er dann am Herbst eine Ernte einfahren konnte. Und so sagt der Paulus hier, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Ich fand es interessant, er sagt nicht, der Ackersmann hat den ersten Anspruch auf die Früchte, sondern der Ackersmann, der sich müht. Der sich einsetzt, nicht der zu Hause sitzt, der zwar auch einen Acker hat, weil da wächst wahrscheinlich nur Unkraut, sondern der, der sich müht. Und das ist ein Zuspruch an Timotheus. Paulus sagt, Timotheus, deine Mühe ist nicht umsonst. Dein Einsatz, dass du in die Widrigkeiten aushältst, dass du dranbleibst, selbst wenn das geht wie mir, dass du eingesperrt wirst, selbst wenn dich Freunde verlassen, selbst wenn du alleine dastehst, selbst wenn andere die Welt lieb gewinnen und der Gemeinde den Rücken kehren, dass du dranbleibst, das lohnt sich, weil du hast den ersten Anspruch auf die Frucht. Du wirst belohnt, du wirst Frucht sehen. Vielleicht siehst du von deiner Frucht nicht jetzt gleich was hier, nicht instant, aber spätestens in der Ewigkeit gibt es Frucht. Und ich glaube, das ist ein Stück, was Paulus im 1. Korinther 3 beschreibt. Da spricht Paulus von den Mitarbeitern in der Gemeinde. Und dann sagt er, je nachdem, wie der Mitarbeiter seinen Dienst ausführt, gibt es ein anderes Ergebnis. Der eine Mitarbeiter, der baut mit Silber, Gold und Edelsteine. Der andere, der baut mit Holz, Heu, Stroh. Das eine verbrennt, das andere bleibt. Und so ist es hier. Der Ackermann, der ordentlich, der sauber, der richtig arbeitet, mit den richtigen Materialien, der hat am Ende einen Lohn. Der kriegt was von seinen Früchten. Und der andere, bei dem verbrennt, da bleibt nichts übrig. Und so ermutigt Paulus Timotheus, bleib dran, halt aus, gib nicht auf. Tu deinen Dienst so, wie es in der Bibel steht. Halt dich an Gottes Wort. Fokussiere auf Jesus. Lass dich nicht ablenken von allem Möglichen, was unwichtig ist, was nebensächlich ist. Sei konzentriert auf das, was Gott dir gibt. Damit die nächste Generation auch wieder mit Jesus lebt. Damit die nächste Generation auch wieder gestärkt ist. Sei ein Vorbild. Und Paulus sagt an älterer Stelle, nimm mich zum Vorbild. Vielleicht denkt sich der Timotheus, oh Mann, Paulus zum Vorbild, der sitzt im Gefängnis, wird demnächst hingerichtet. Und da sagt Paulus, ja, das lohnt sich. Es gibt einen Preis, es gibt Frucht dafür. Es gibt Frucht für das, wenn man dranbleibt, wenn man Glauben festhält, wenn man mit Jesus weitermacht. Jesus liebt dich und mich. Er hat uns mit Gnade überschüttet. Schon vor wir geboren wurden, hat der Paulus in Kapitel 1 gesagt. Schon von Ewigkeiten her hat Gott uns Gnade geschenkt. Und weil Gott uns so mit Gnade überschüttet, deshalb sollen wir ganz für ihn leben, uns ganz ihm hingeben, ihn an erste Stelle in unserem Leben. Und das, was uns die Generationen vor uns weitergegeben haben, das wollen wir ausleben und an die nächste Generation wieder weitergeben. So dass auch unser Leben, wie im Paulus und im Timotheus seins, ein Vorbild für andere ist. Nicht andere zum Straucheln bringt oder zum Stolpern in ihrem Glauben, sondern dass unser Leben für die junge Generation, für die nächste, die wir heute in der Sonntagsschule hinter sind oder im Kindergottesdienst, dass wenn die uns angucken, dass sie ermutigt sind. So will ich auch leben. Ich möchte auch ganz mit Jesus leben. Und dann finde ich es interessant, wie Paulus weiterfährt mit Vers 7. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Und fast hat der Eindruck, der Paulus merkt, ja, vielleicht blickt der Timotheus nicht ganz, was ich will. Und wenn man Paulus Briefe liest, sagt der Petrus, manches ist schwierig zu verstehen und manche verdrehen es deshalb. Es ist gar nicht so einfach, das alles zu kapieren. Weil manches geht so ganz gegen das normale Menschliche. Wenn Jakobus sagt, Leiden sind gut, Anfechtungen sind gut, weil sie ein gutes Ergebnis haben, dann ist das nicht das, was der normale Mensch, was uns normalerweise beigebracht wird. Jakobus sagt, ich schlage es geschwind auf, Jakobus 1, wenn ich ihn finde. Da sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist im Prinzip so ein bisschen, was der Paulus in andere Worte schreibt. Der Jakobus sagt auch, es gibt Widerstand, es gibt Schwierigkeiten im christlichen Leben, es gibt Herausforderungen, wir werden geprüft, ob unser Glaube echt ist. Und wenn ihr das nicht so ganz kapiert, dann bittet Gott um Weisheit. Der gibt euch Verständnis dafür. Und wenn Paulus hier sagt, bedenke die Dinge, dann steckt da drin, denk drüber nach. Lies es nochmal. Lies den Brief zweimal. Lies ihn dreimal. Lies ihn viermal. Und dann bitte Gott darum, dass er dir Einsicht gibt. Es ist wie mit einer bisschen komplizierten Bauanleitung. Ich weiß nicht, manchmal gibt es so Bausätze zu kaufen. Do it yourself, mach selber. Und dann macht man die Bauanleitung auf, man guckt sie an und man denkt, oh Mann, wie soll ich das Ding zusammengebaut kriegen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich verstand gar nichts. Und dann studiert man es nochmal, man liest es nochmal. Und dann mit der Zeit, oh ja, das macht Sinn. Okay, das probiere ich jetzt mal. Vielleicht holt man noch einen Freund dazu und sagt, du, kapierst du das? Der versteht auch ein bisschen was davon. Und dann liest man es nochmal und nochmal. Und am Schluss kriegt man es doch hin. Und das ist, glaube ich, was Paulus so besagt. Timotheus, denk drüber nach, lies es. Und das ist genau mit dem Wort Gottes. Nur einmal schnell durchlesen, die Bibel, ja, da kriegt man nicht so viel mit. Man muss es immer wieder lesen. Und dann das, was man kapiert hat, umsetzen, den Teil mal zusammenbauen, das in der Praxis anwenden und dann wieder lesen und dann passt der nächste Steinle wieder dazu, dann passt der nächste Baustein wieder. Und je weiter, je tiefer, je mehr man versteht, umso mehr macht es immer mehr Sinn, man versteht immer mehr und man kann immer mehr umsetzen und anwenden in unserem Alltag, in der Praxis. Und das ist auch wieder die Herausforderung. Je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr Verständnis gibt uns Jesus dazu. Wenn wir gar nicht lesen, kann er uns wenig geben. Und wenn wir Zeit nehmen, wirklich die Bibel zu erforschen, zu studieren, dann erleben wir, was Paulus hier im Timotheus sagt. Denkt drüber nach, nimmt dir Zeit dafür und dann wird dir der Herr Jesus Verständnis und Einsicht geben, sodass du weißt, was für dich das bedeutet, wie du es umsetzen kannst. Wir sind überschüttet von Gnade. Und das, was Gott uns anvertraut hat, soll man andere weitergeben. Wie ein Soldat auf unserem Posten stehen, damit wir Jesus gefallen, so leben, dass ihm gefällt. Wie ein Sportler uns ans Wort Gottes halten, nicht unsere eigenen Ideen und Regeln aufstellen. Und wie ein Ackermann uns darauf freuen, dass der Einsatz Frucht trägt. Auch wenn man sie nicht gleich sieht, der Bauer muss lang warten, bis wenn er im Herbst sät, dann dauert es bis zum Frühling, bis dann wirklich was wächst. Und so ist auch in unserem Leben. Manches sehen wir vielleicht erst in der Ewigkeit. Aber Gott belohnt die, die treu arbeitet. Und das, was wir noch nicht kapiert haben, dann darf man sagen, Jesus, ich studiere es nochmal, ich lese es nochmal, du wirst Einsicht geben. Ich bete noch. Herr Jesus, du hast uns reich beschenkt mit deiner Gnade, mit dem Evangelium, mit deinem Wort. Du hast uns, je nachdem, wie lange wir mit dir schon unterwegs sind, schon vieles beigebracht. Schenk du uns Weisheit, wie und wo wir das an andere weitergeben können. Herr, dass die Generationen nach uns auch wieder mit Freude und Motivation an dein Wort festhalten, mit ihr leben, dich im Zentrum haben, für dich ihr Leben einsetzen und führen. Herr, sei es im Beruf, in der Familie, in der Schule, im Studium, wo auch immer wir sind. Herr, dass wir Licht und Salz sind für dich. Danke, dass du mit uns gehst in diese Woche und dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du uns liebst, dass du uns mit Gnade überschüttest und dass wir das an andere weitergeben. Amen.